Ja, was hat der Himmelfahrtstag mit dem Thema Schöpfung zu tun? Ich weiß nicht, ob ihr euch eben schon darüber ausgetauscht habt und was euch da so eingefallen ist. Es gibt natürlich ganz, ganz vordergründige Zusammenhänge. Also für viele ist es ein Tag, an dem man rausgeht und die Schöpfung erlebt. Ich habe eben gesehen, es waren nicht so viele mit Bollerwagen und Bier, aber manche waren wandern. Ich habe gerade mit dem Raphael geredet, der war Fahrradfahren quer durch Marburg. Ich habe auch einen großen Teil des Nachmittags im Garten verbracht. Und viele Kirchengemeinden haben ja heute Morgen auch Gottesdienste im Freien gefeiert. Also wir haben das übrigens auch früher oft gemacht als Christustreff. An Himmelfahrt, hier auf dem Marktplatz oder so. Vielleicht können wir das demnächst nochmal wieder machen. Wenn wir ein paar mehr Leute hätten, die uns dabei unterstützen und mit anpacken, dann können wir sowas mal wieder andenken. Ich glaube, es ist gut, dass wir als Christen auch einfach hinausgehen und Schöpfung erleben. Aber das ist natürlich eigentlich nur ein oberflächlicher Zusammenhang. Es gibt einen, der schon ein bisschen tiefer geht, nämlich wenn man in die Bibel reinschaut, dann merkt man, dass sowohl im Bericht von der Schöpfung als auch im Bericht von Himmelfahrt Himmel und Erde ganz zentral vorkommen. Der erste Satz der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wenn wir dann ins Neue Testament gehen und den Tag, an dem Jesus seine Jünger zusammenruft auf einem Berg bei Jerusalem und sie noch einmal beauftragt, in die Welt zu gehen und weiterzusagen von dem, was passiert ist, bevor er zurück zu seinem Vater geht. Und dann sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, lehret sie zu halten, alles, was ich euch geboten habe, und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das sind zwei Texte, die in dieser Weise Himmel und Erde zusammenbringen. Und darum geht's auch heute Abend, wenn Himmel und Erde zusammenkommen. Im Bericht von der Schöpfung ganz am Anfang der Bibel, wo es heißt, Gott schuf Himmel und Erde, wo Gott, der im Himmel wohnt, wo immer das auch ist, das ist ja auch eine Vorstellungswelt, aber jedenfalls, der größer ist als unsere Welt, sich dennoch daran macht, diese Welt zu erschaffen und sie so schön zu schaffen, wie sie ist, so bunt, so farbig, so voll Sonne und manchmal auch voll Regen, worüber wir uns ja diese Woche auch gefreut haben. Also da gibt es einen inneren Zusammenhang. Und das, was am Anfang der Bibel passiert, nämlich dass Himmel und Erde zusammenkommen und ein Ganzes bilden, das wird im Neuen Testament wieder aufgenommen, da wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wo er an Himmelfahrt auffährt zum Vater, wie wir es im Glaubensbekenntnis auch sagen, und sitzt zur Rechten des Vaters, also an sozusagen mit Gott zusammen diese Welt in seiner Hand hält. Und dann gibt es natürlich den Ausblick im Neuen Testament auf die neue Schöpfung, dazu auch später noch ein Wort. Also da gibt es viele Zusammenhänge und wir fangen heute an mit einer Predigtreihe am Anfang, wo wir in den Schöpfungsbericht der Bibel hineinschauen wollen. Wir haben gedacht, das ist vielleicht jetzt eine ganz gute Sache. Es passt zur Jahreszeit, aber es passt auch für uns an den geistlichen Weg, auf dem wir gerade sind als Christustreff. Raphael hat es eben schon erzählt, wir haben 4 Wochen hinter uns, wo wir in besonderer Weise uns dem Reden Gottes ausgesetzt haben, wo wir gesagt haben, Gott spricht und Gott möchte in unser Leben hineinsprechen. Und wir haben versucht zu hören, was ist das eigentlich, was Gott uns zu sagen hat, wenn er in unser Leben hineinspricht. Und es waren 4 sehr besondere Abende und wir haben auch immer wieder von Leuten gehört, die an diesen Abenden hier waren und vielleicht auch zum ersten Mal nach langer Zeit wieder in einem Gottesdienst waren und gesagt haben, ich möchte mal hinhören, was Gott denn mir zu sagen hat. Und manchmal ein bisschen verwirrt waren über manches, was sie hier gehört haben, weil manches auch anders ist als das, was man so von Kirche kennt. Weil auch viele Gedanken da waren, über die man nachdenken konnte. Und auch Leute da waren, die gesagt haben, ich möchte einen ersten Schritt zu Gott hin machen. Ich möchte vielleicht wieder neu anknüpfen im Glauben, da wo mir was verloren gegangen ist. Es waren Leute da, die gesagt haben, ich war ewig nicht mehr in der Kirche, aber ich glaube, ich sollte jetzt mal wieder öfters in euren Gottesdienst kommen. Und sowas sind natürlich tolle Erfahrungen. Und deswegen haben wir gedacht, es wäre gut, wenn wir jetzt nach solchen besonderen Wochen, wo viele vielleicht einen neuen Anfang gemacht haben, oder vielleicht auch beschlossen haben, nochmal neu in die Tiefe zu gehen mit Gott, dass wir mal sagen, wir fangen nochmal ganz vorne an. Unter anderem ganz vorne in der Bibel. Und schau mal, was heißt es eigentlich, mit Gott zu leben? Was sagt eigentlich die Bibel auch Grundlegendes über Gott, über sein Verhältnis zu unserer Welt, über unseren Platz in der Welt? darüber, wie wir so gestrickt sind als Menschen, warum es eigentlich auch so viel Schwieriges in der Welt gibt. Das sind so ein bisschen die Themen, die schon auf den ersten Seiten der Bibel angeschnitten werden und die wir in den nächsten Wochen uns anschauen wollen. Heute also dieses Thema: Am Anfang schuf Gott. Das Thema der Schöpfung. Was hat das eigentlich damit auf sich, dass wir als Christen glauben, diese Welt ist eine Schöpfung Gottes? Jeder von uns ist eine Schöpfung Gottes. Was heißt es eigentlich, aus einem Bewusstsein der Schöpfung heraus zu leben? Mit Ehrfurcht für die Schöpfung. Was hat es mit diesem Schöpfungsglauben auf sich? Und gibt es sowas wie eine Spiritualität der Schöpfung? Dem wollen wir uns heute mal auf die Spur setzen. Ich lese am Anfang mal den Text vor. Es ist etwas länger, aber ich glaube, man kann das mal auf sich wirken lassen. Der Bericht von der Erschaffung der Welt, die ersten Sätze der Bibel und im klassischen Lutherdeutsch, weil das ist so ein bisschen, was man kennt. Ich lese es einfach mal vor, lasst es mal auf euch wirken. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Wir haben noch Hintergrundmusik. Wenn ihr vielleicht telefonieren müsst, dann ist eine gute Idee, das vielleicht draußen zu machen. Oder das Handy mal abzuschalten für einen Moment des Gottesdienstes und zu sagen, jetzt bin ich mal ganz hier. Es geht weiter im Text. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheidet zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die an jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, an jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, an jeder nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und es seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, ein jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jeder nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. An dieser Stelle unterbrechen wir, weil nächste Woche geht es noch weiter. Ihr wisst, am sechsten Tag wird der Mensch erschaffen, aber das wollen wir uns für nächstes Mal aufbewahren. Ich habe drei Gedanken zu diesem Bericht von der Schöpfung der Welt. Die drei Gedanken hängen sich am ersten Satz auf. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Drei wichtige Erkenntnisse aus diesem Satz. Erstens, Gott schuf. zweitens Himmel und Erde und drittens am Anfang. Die ersten zwei sind ein bisschen länger, der dritte ist dann ganz kurz. Also das Erste, Gott schuf. Das sind zwei einfache Worte, aber es ist eigentlich ein Knaller, direkt am Anfang der Bibel. Eine unglaubliche Aussage, wo man sich eigentlich bis heute nicht vorstellen kann, was das eigentlich heißt, wie das ausgesehen haben soll. Viele von uns, wenn ihr versucht, euch vorzustellen, wie die Welt aussah, bevor es die Welt gab, es ist ein ganz komischer Gedanke. Ja? Aber genau das wird hier beschrieben. Gott spricht ein Wort und dann entsteht die Welt. Und für uns Christen ist das ja ein scheinbar selbstverständlicher Gedanke. Klar, Gott hat die Welt geschaffen, Gott hat uns gemacht, die Welt ist Gottes Schöpfung und doch ist es ja ein sehr, sehr kontroverser Gedanke. Ich weiß noch, dass wir vor einigen Jahren hier in Marburg große Kontroverse darum hatten, ob man als Christen noch solche Sachen behaupten kann, wie dass die Welt von Gott geschaffen wurde. Und dann ging es darum, ob das schon eine fundamentalistische Ansicht ist oder nicht. Aber natürlich ist dieser Glaube an die Schöpfung ein ganz, ganz zentraler, und zwar nicht nur für irgendwelche Fundamentalisten, sondern für alle Christen überall auf der Welt. Das ist der erste Satz im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und es ist der erste Satz der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für alle Christen in der ganzen Welt. Und dennoch ist es eine unglaubliche Herausforderung an unser Denken, an unseren Intellekt. Es gibt diese Kontroverse. Wie ist das? Ja, ist die Welt von Gott geschaffen? Hat sie sich von selbst irgendwie entwickelt durch einen evolutionären Prozess? Ich habe es gerade schon gesagt, wir kommen immer mehr in unserer Zeit dahin, dass wenn man sagt, die Welt ist Gottes Schöpfung, dann wird man gleich in so eine Ecke gesteckt, dass man irgendwie sektiererisch oder fundamentalistisch ist. Aber es ist eigentlich eine Kernüberzeugung von uns Christen, die wir nicht aufgeben können. Und eigentlich ist der Gedanke sehr, sehr neu, dass die Welt nicht von Gott geschaffen ist. Es ist ja auch kein allein christlicher Gedanke, sondern zumindest die Juden und die Moslems haben diese Überzeugung auch, und es gibt noch andere Menschen in der Welt. Andere Leute gehen ein bisschen tiefer und sagen, ja, dass die Welt von Gott geschaffen ist, das ist ja klar, aber man darf vielleicht da den Bericht von der Bibel nicht so wörtlich nehmen. Und wenn du den wörtlich nimmst, dann bist du irgendwie engstirnig oder fundamentalistisch. Das muss man irgendwie übertragen sehen. Aber auch das ist, glaube ich, eine ganz, ganz falsche Alternative und witzigerweise auch aus der falschen Ecke. Wenn man ein bisschen in die Geschichte guckt und zum Beispiel mal in die Reformationszeit schaut, ja, Martin Luther war der große Vertreter der Überzeugung, dass man die Bibel bitte schön wörtlich nehmen soll und nicht einfach irgendwie übertragen. Es gab damals große Philosophenschulen, die gesagt haben, man muss immer so den geheimen Hintersinn hinter den Bibeltexten finden. Ja, es gibt da einen geistlichen Sinn, sogenannten Sensus Spiritualis, ja, oder einen geheimnisvollen Sinn, so den Sensus Mystagogicus, der klingt schon so mystisch, ja. Also man muss die Bibel lesen und dann so ein bisschen dahinter gucken, was da eigentlich gesagt werden soll. Und Luther war derjenige, der gesagt hat, nein, liebe Leute, wir sollten einfach ganz realistisch sein. Lass uns doch das nehmen, was da steht, und uns darin orientieren. Das war Luthers Idee. Das ist also keine fundamentalistische Idee. Und zwar hat er nicht nur gesagt, wir sollen es wörtlich nehmen, sondern buchstäblich. Er hat das Sensus Literalis genannt, ja, den Buchstabensinn. Das ist auch eine ganz evangelische Überzeugung, dass wir die Bibel ganz realistisch so nehmen, wie sie da steht. Das ist also auch nichts Schlimmes. Dann gibt's noch die es ganz genau wissen wollen, die sagen dann, ja, aber welchen Bericht von der Schöpfung nimmst du denn? Es gibt ja den wir gerade gehört haben im ersten Kapitel. Dann gibt's noch einen im zweiten Kapitel. Und dann gibt es viele Theorien. Wir haben ja auch hier in Marburg eine theologische Uni, an der ich mit viel Freude studiert habe und viel Begeisterung. Und da lernt man dann alle möglichen Ideen darüber, wer das erste Kapitel geschrieben hat und wer das zweite Kapitel geschrieben hat. Bis dahin, dass man meint, die Namen der Leute zu kennen und ihren ungefähren Wohnort und ihre ungefähren Lebensdaten. Ich glaube, inzwischen ist es so weit, dass man diese ganzen Theorien schon wieder ein bisschen hinter sich gelassen hat und sich gar nicht mehr so sicher ist, dass man das wirklich alles so genau weiß. Und vor allen Dingen hilft es auch überhaupt nichts beim Verständnis der Texte. Denn wenn man mal die beiden Kapitel am Stück liest, dann merkt man, es kommt eine gemeinsame Überzeugung zum Ausdruck, nämlich dass Gott diese Welt geschaffen hat, inklusive uns Menschen. Im ersten Kapitel gibt es ein bisschen mehr einen Schwerpunkt auf der Schöpfung, der Natur, den Tieren, den Planeten und so weiter. Im zweiten Kapitel müssen wir einen Fokus auf den Einzelnen und auf uns als Menschen. Aber auch indem man die Texte auseinandersortiert, kommt man eigentlich an dieser Kernaussage nicht vorbei. Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Und ich glaube, diese Aussage ist es, die wir laut hören müssen und wo wir auch gucken müssen, was bedeutet das für uns als Christen. Ich glaube, dass da drei Botschaften für uns drinstecken in dieser Überzeugung, dass Gott die Welt geschaffen hat. Das eine ist, was für den Kopf, das zweite ist, was fürs Herz, das dritte ist, was für Hand und Fuß. Was heißt das für den Kopf? Ich glaube, dass das ganz viel mit der Art zu tun hat, wie wir unsere Welt sehen, wie wir auch uns selbst verstehen. Wenn wir diese Welt als Schöpfung wahrnehmen, als etwas, was von Gott geschaffen ist, dann hat das Auswirkungen auf alles eigentlich, was wir in dieser Welt tun und wie wir mit dieser Welt umgehen. Denn es heißt, dass wir nicht der Mittelpunkt dieser Welt sind. Dass diese Welt sich nicht um mich und um uns dreht. Das heißt, dass wir diese Welt nicht gemacht haben und dass wir auch nicht die Herren auf dieser Welt sind. All das, was wir sehen um uns herum, das ist von jemand anders gemacht. Es gehört jemandem anderen. Auch wir gehören jemand anderem. Und all das hat einen Sinn und ein Ziel. Und das ist wichtig. Und es ist auch wichtig, das zu wissen, dass nicht die Welt an sich irgendwie die Macht ist, die uns beherrscht. Denn das gibt's ja auch in manchen Religionen, dass man sagt, die Welt ist irgendwie Gott und man muss irgendwie die Welt verehren und anbeten. Auch das sagt die Schöpfung. Nein, das ist nicht so. Die Welt ist von Gott gemacht, wir sind von Gott gemacht und wir beide gehören zu Gott und sind auf ihn hin geschaffen. Und das dreht unser Weltbild rum und ich glaube, das ist gerade in unserer Zeit sehr, sehr wichtig, wo wir es immer mehr erleben, dass der Mensch sich selbst zum Maß aller Dinge macht und sich zum Schöpfer erhebt und versucht zu experimentieren im Großen mit den Atomkräften und merkt, das haut nicht hin, wir übernehmen uns. Und wir sehen, dass, wohin das führt, gerade in den letzten Monaten. Und wir sehen auch so ein Erschrecken, wo wir sehen, was haben wir da bloß angefangen, was wir nicht zu Ende führen können. Und auch im ganz, ganz Kleinen, wie wir jetzt im Bereich der Gentechnik anfangen zu basteln und zu sagen, was können wir vielleicht da hinkriegen und uns plötzlich zum Schöpfer der Dinge machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gott hat uns geschaffen und das sortiert uns so ein bisschen ein, stellt uns in einen größeren Zusammenhang. Ich glaube, wenn wir verstehen, dass wir Teil der Schöpfung sind, dann wird auch unser Glaube etwas erwachsener. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr so erinnern, wie das war, als ich Kind war, aber ich glaube, als Kind denkt man immer erstmal, die Welt dreht sich um einen selbst. Man ist zwar total abhängig, aber man merkt es, glaube ich, nicht so, sondern irgendwie denkt man, ja, man selber ist der Mittelpunkt, ja. Und dann lernt man so langsam, da sind noch andere Menschen um mich rum. Ich bin Teil eines Systems. Ich muss auch gucken, dass ich Beziehungen baue. Ich kann nicht immer mein Ding durchdrücken. Auch gerade, wenn man jetzt in eine größere Gemeinschaft reinkommt, da merkt man, man muss sich auch einsortieren. Man muss seinen Teil beitragen zu dem Ganzen. Und das hat etwas mit Erwachsenwerden zu tun. Und ich glaube, so ist das, wenn wir verstehen, dass wir als Menschen in etwas Größeres hineingehören, in eine größere Geschichte, die Gott sich ausgedacht hat, in ein größeres Kunstwerk, das Gott, der Schöpfer, immer noch baut und malt und zeichnet und entwirft. Und ich glaube, wenn wir uns so verstehen, dann wird das unser Leben verändern. Es ist aber auch eine Botschaft für unser Herz. Es ist nicht nur, dass unser Denken sich verändert, sondern ich glaube, es ist auch eine ganz wichtige Sache, dass wir das in unserem Inneren auch existenziell verstehen, was das heißt. Da ist jemand, der mich gemacht hat. Da ist jemand, der sich dich ausgedacht hat. Der dich liebt und geliebt hat, noch bevor er dich gemacht hat. Der sich für dich vieles ausgedacht hat für dein Leben, der mit dir etwas vorhat, der deinem Leben Wert gibt. Wir haben da am Anfang der letzten Predigtreihe von gehört, wenn Gott in dein Leben reinspricht, dann gibt dir das Wert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch, dass ich das persönlich verstehe. Da ist jemand, der mich gemacht hat. Es gibt einen anderen Schöpfungsbericht in der Bibel, der ist ganz anders als der, den ich eben vorgelesen habe. Der ist so persönlich, steht in einem Psalm, in einem Dankgebet. Da sagt jemand, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Diesen Vers hat übrigens einer unserer Konfirmanden am Sonntag als Konfirmationsspruch ausgewählt. Wir haben 7 Leute konfirmiert am Sonntag. Es war ein ganz toller Gottesdienst. Und jemand hatte diesen Vers. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Gab so ein bisschen so Lachen in der Gemeinde, ja? Weil das ist schon, zeugt von einem Selbstzutrauen, dass man sagt, hey, guck mich mal an, ja? Gott, deine Werke sind wunderbar. Aber ich finde, genau dieses Selbstbewusstsein finden wir in der Bibel. Dass man sich anschauen kann und sagen kann, ja, danke Gott, ich bin wunderbar gemacht. Du hast echt guten Geschmack, Gott, dass du mich so gemacht hast, wie ich bin. Ja? Ein schöner Vers. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde, unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Stell dir das mal vor. Da war jemand, der hat dich schon gesehen, als du noch nicht da warst. Und hat dich da schon geliebt. Das heißt an Gott den Schöpfer glauben. Und der dich jetzt auch sieht. Mit deinem Leben, so wie du bist. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Ein unglaublicher Gedanke. Und der Mensch, der das betet, sagt dann auch, wie schwer sind für mich, Gott, diese Gedanken. Deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wenn ich sie zählen wollte, so wären sie mehr als der Sand. Aber am Ende bin ich noch immer bei dir. Also große Gedanken, die aber letztlich dazu führen, dass ich sage, wow, Gott, ich gehöre zu dir. Du hast mich gemacht. Das ist toll. Also wenn wir über Gott als Schöpfer reden, dann ist das nicht nur eine große philosophische Einsicht, das ist es auch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die auch öffentlich sagen in unserer Welt. Es hat nicht nur was mit Naturwissenschaft zu tun, das hat es auch. Es hat auch nicht nur mit Umweltschutz zu tun, das hat es auch. Sondern es geht um deinen Wert als Mensch, um den Sinn deines Lebens. Warum bist du heute Abend hier? Warum lebst du dein Leben so, wie du es lebst? Und wo müsste dein Leben vielleicht in eine andere Richtung gehen? Und die Frage, ob du dein Leben von seinem Ursprung, von seinem Schöpfer her lebst. Es gab diesen alten griechischen Philosophen, der schon diese Einsicht hatte, alles im Leben fließt. Ja, es ist wie so ein Fluss, der immer an dir vorbeifließt und es ist immer alles anders und es geht so alles seinen Lauf. Ja, aber das stimmt nur, solange du nicht dich aufmachst zur Quelle. Denn auch der Fluss und alles, was fließt, hat irgendwo seinen Ursprung. Und diesem Ursprung wollen wir hier nachspüren in diesem Gottesdienst. Und diese Predigtreihe ist die Einladung, an diesem Ursprung anzuknüpfen. Natürlich steckt in dieser Botschaft von Gott, dem Schöpfer, auch eine Botschaft für Hand und Fuß. Nicht nur für den Kopf, nicht nur für das Herz, sondern auch etwas zum Anpacken. Denn wenn ich die Welt als Gottes Schöpfung verstehe und begreife, dann heißt das auch, dass ich nicht beliebig mit ihr umgehen kann. Und ich verstehe, diese Welt ist nicht meine, sie gehört nicht mir, sie gehört nicht uns als Menschheit. Dann entwickle ich hoffentlich eine Ehrfurcht und eine Verantwortung. Auch darüber wollen wir in den nächsten Predigten mehr hören. Aber es ist ja, glaube ich, so, dass wir wirklich, wenn wir sehen, dass etwas mit Liebe gemacht ist, dann schützen wir es auch. Dann können wir auch Ehrfurcht davor haben. Aber wenn wir denken, ach, das ist sowieso nur durch Zufall da, dann können wir es eigentlich auch wegschmeißen, gerade in unserer Gesellschaft, wo wir dauernd alles nachkaufen können. Wenn wir merken, dass die Welt ein Kunstwerk ist, dann werden wir sie anders behandeln, als wenn wir denken, es ist nur Abfall. Ich komme ja aus Krefeld. In Krefeld ist ein berühmter Künstler unserer Zeit geboren, Josef Beuys. Also, der lebt jetzt auch nicht mehr, aber er war ein berühmter Künstler und hat immer diese sehr abgefahrenen Kunstwerke gemacht. Und eins ist natürlich sehr berühmt geworden, die sogenannte Badewanne. Ja? Also ein Kunstwerk, was er da stilisiert hat, so eine alte Babybadewanne. Ich glaube, es war die, in der er selber irgendwie gewaschen wurde und die war dann irgendwie noch mit Mullbinden und so drapiert. Und das war ein wichtiges Kunstwerk. Und es stand in also so einem Ausstellungsraum. Und dieser wurde dann mal vermietet, im Jahr 1973 war das, an den SPD-Ortsverein, die haben eine Party gefeiert. Und da waren 2 Damen, die brauchten eine Schüssel zum Abwaschen und haben diese Wanne gesehen und haben gedacht, nur steht denn hier so eine dreckige Wanne rum? Haben die mal ordentlich sauber gemacht und geschrubbt und haben das Geschirr dann drin gewaschen. Und da war das Kunstwerk natürlich hin. Da gab es einen riesen Streit hinterher vor Gericht, ja, ob das jetzt Kunst war oder ob das nur eine alte Badewanne war, die man mal sauber machen musste. Und es gab hinterher 40.000 D-Mark Schadensersatz. Ja. Und daher kommt übrigens, glaube ich, dieser alte Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Ne? Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Und ich glaube, das hat etwas mit unserem Umgang mit der Welt zu tun. Wenn wir verstehen, dass diese Welt eine Schöpfung Gottes ist, dann verstehen wir, es ist ein Kunstwerk, das man nicht einfach so wegschmeißen kann, mit dem man vorsichtig und ehrfürchtig umgehen muss. Es ist ja jetzt gerade in Dresden der Kirchentag, das hat mich nochmal erinnert an meine erste Kirchentagserfahrung 1985, das war in Düsseldorf, ich habe ja da gewohnt, konnte man als Schüler dann hin und da war ich auf diesem Kirchentag und da gab es unter anderem eine Veranstaltung mit Karl Friedrich von Weizsäcker und da ging dieser berühmte Aufruf zu einem konziliaren Prozess für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Weil viele Christen gesagt haben, wir können nicht so weitermachen mit der Welt, wie wir es bisher machen. Und sie gesagt haben, wir müssen Verantwortung wahrnehmen für diese Schöpfung. Das hat mich damals sehr angesprochen und viele, die mit mir da waren, auch. Und wir haben darüber viel nachgedacht, auch in unseren Bibelarbeiten, in unserem Jugendkreis. Wir haben angefangen, unser Papier selbst zu schöpfen und von Plastiktüten auf Judetaschen umzustellen, wie man das damals so machte. Wir haben auf Freizeiten ganz rigoros von allen Teilnehmern am Anfang die Seife und die Shampoos eingesammelt und haben Neutralseife ausgegeben, um die Umwelt nicht zu verunreinigen und all solche Dinge. Weil das war für uns Teil des Christseins, Teil unserer Spiritualität. Ich habe hinterher gelernt, dass das für Christen gar nicht so selbstverständlich war, zumal nicht aus Christen aus Freikirchen, wie ich damals war. Und dass viele Christen eine ganz andere Einstellung zur Welt hatten, nämlich, ach ja, die Welt geht sowieso den Bach runter, da müssen wir uns auch nicht weiter drum kümmern, Hauptsache unsere Seele kommt in den Himmel. Aber für uns war das total wichtig, das auch zu verstehen. Und ich freue mich, dass wir im Moment auch wieder so neuen, es gibt ja immer so Wellen, ja, dann vergisst man das mal wieder. Im Moment haben wir so eine Zeit, wo wir das wieder entdecken, dass wir zu unserer Spiritualität das auch gehört, dass wir unsere Welt gut behandeln, dass wir damit weise umgehen. Damals war dann 1986 gerade dieser Atomzwischenfall in Tschernobyl. Und jetzt haben wir ja wieder was Ähnliches erlebt, was uns manchmal so wachrüttelt. Aber ich glaube, das sollte nicht nur durch solche Momente kommen, sondern das sollte für uns aus der Bibel rausfließen. Dass wir wirklich merken, diese Welt ist Gottes Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich habe gesagt, ein längerer Punkt, zwei kurze jetzt. Also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Himmel und Erde. Ich finde es ganz toll, dass im ersten Satz der Bibel diese beiden Begriffe schon so zusammen vorkommen. Und ich habe schon gesagt, das passiert später wieder. Zum Beispiel, wenn wir ins Neue Testament gehen, am Weihnachtsabend, als Jesus geboren wird, da kommen die Engel aus dem Himmel auf die Erde und sie sagen, Jesus ist geboren, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Auch da plötzlich diese Verbindung zwischen Himmel und Erde wieder. Jesus hat, als er seine Jünger das Beten lehrte, gesagt, so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus war das ganz wichtig, dass Himmel und Erde zusammengehören. Und wir haben es eben schon gehört, am Himmelfahrtstag hat Jesus nochmal gesagt, mir ist alle Macht anvertraut, im Himmel und auf der Erde. Und deswegen solltet ihr mir nachfolgen und alle anderen Menschen auch zur Nachfolge einladen. Und dann am Ende der Bibel sehen wir, wie Gott sagt, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und ich glaube, dass wir das als Christen immer wieder neu buchstabieren müssen, was das heißt, dass Himmel und Erde zusammengehören. Ich erlebe das immer wieder, dass wir als Christen das voneinander trennen und entweder nur in himmlischen Welten leben und sagen, ja, Glaube, das hat was mit dem Himmel zu tun und mit der Seele und mit Gott und das Leben hier unten auf der Erde, das ist irgendwie relativ egal. Das kann zwei Auswirkungen haben. Ja, entweder, dass man sagt, ich ziehe mich total aus diesem Leben hier zurück. Ich habe überhaupt keinen Spaß an dieser Welt. Ich habe keine Lust, mich irgendwie ordentlich anzuziehen. Alles, was hier auf der Welt irgendwie ist, ist irgendwie schlecht, weil Gott ja auch diese Welt irgendwie nicht mag. Viele Christen haben eine ganz feindselige Einstellung zu ihrem eigenen Körper, zu allem, was mit Körperlichkeit zu tun hat, dass man so verklemmt wird, weil man denkt, Gott hat ja nur mit himmlischen Dingen zu tun und nicht mit irdischen Dingen. Und wenn ich dann krank bin, dann muss ich halt beten und darf nicht zum Arzt gehen und so eine komische Einstellung, dass man irgendwie sagt, Gott ist irgendwie nur für die geistlichen Dinge zuständig. Und dann gibt's andere Christen, da nimmt das die total andere Richtung, dass sie sagen, naja, Gott ist für die Seele ja zuständig, dann ist es ja völlig egal, was ich hier mit meinem irdischen Leben anfange. Dann kann ich ja eigentlich auch machen, was ich will. Kann ich mir mit Alk zugießen jetzt am Himmelfahrtstag, mich mit Bier vollschütten, ist ja auch egal. Ja? Oder dass man sagt, was ich mit meinem Geld mache, das kann ja Gott egal sein, das ist ja ein irdisches Ding. Ja? Oder wie ich mit Ehrlichkeit umgehe in der Politik, das ist ja alles, das hat nichts mit Glauben zu tun. Glaube ist nur für die inneren Dinge. Ja, oder wie ich mein Sexleben gestalte, das sind so irdische Dinge, das mache ich irgendwie nach irdischen Regeln. Und dann meinen Glauben, den lebe ich so nach himmlischen Regeln. Und es ist eine ungute Trennung. Bei Gott gehört beides zusammen, Himmel und Erde und Erde und Himmel. Und du kannst nicht als Christ leben und den Himmel raushalten aus deinem irdischen Leben, sondern beides gehört zusammen. Ich glaube, darüber werden wir auch demnächst in einer Predigt noch hören. Und der letzte Gedanke am Anfang. Am Anfang schuf Gott. Das hört sich nach sehr, sehr lange her an. Und manchmal haben wir diesen Schöpfungsglauben, dass wir denken, Gott hat irgendwann mal irgendwas gemacht und seitdem sind wir so alleine in dieser Welt. Und vielleicht ganz am Ende kommt noch mal eine neue Schöpfung. Aber wenn wir in die Bibel gucken, das habe ich gerade schon gesagt, passiert eigentlich die größte Neuschöpfung nicht am Anfang und auch nicht am Ende, sondern in der Mitte. Und dann sind wir wieder bei der Himmelfahrt. Denn wenn wir gucken, wo eigentlich in der Bibel der Gedanke der neuen Schöpfung am deutlichsten auftaucht, dann ist es da, wo Jesus in diese Welt gekommen ist, wo er gestorben ist und auferstanden ist. Und dann wird beschrieben, wie am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel ist, die Frauen zum leeren Grab kommen. Und das erinnert natürlich an die Dunkelheit am Anfang der Schöpfung. Und dann ist es wie eine neue Schöpfung, als Jesus aufersteht und das neue Leben bringt. Das ist auch der erste Tag der neuen Woche. Und überall im Neuen Testament taucht dieses Bild wieder auf. Das ist eine neue Schöpfung. Paulus gebraucht dieses Bild vom Samenkorn, das ihr alle bekommen habt. Und sagt, so ist das mit unserem Leben. Wenn wir das Jesus anvertrauen, dann ist das wie eine neue Schöpfung. Wenn dieses neue Leben, was Gott mir gibt, in mein Leben hineinkommt, dann ist das eine Schöpfung, die heute und hier und jetzt passiert. Nicht irgendwann vor langer, langer Zeit, auch nicht irgendwann in später Zukunft, sondern jetzt und hier. Ich möchte einfach einladen, dass ihr, vielleicht habt ihr das Samenkorn noch irgendwo vor euch liegen oder ihr habt es in der Hand oder in der Hosentasche, dass ihr das einen Moment mal in die Hand nehmt und euch fragt, was ist der eine Gedanke, die eine Sache, wo Gott mich in diesem Gottesdienst angesprochen hat, wo ich etwas Neues in meinem Leben anfangen möchte, wo ich neue Schöpfung brauche. Der Glaube an den Schöpfer ist nicht nur ein Glaube, der irgendwas mit der Vergangenheit zu tun hat, irgendwas mit der Zukunft, sondern der Glaube daran, dass Gott heute und jetzt in deinem Leben etwas Neues machen kann, einen neuen Anfang machen kann, da wo du dein Leben mit Jesus zusammenbindest. Schau dir mal dieses Samenkorn an und überleg, was ist diese eine Sache, wo du neuen Anfang brauchst, wo du etwas neu machen willst. Vielleicht gehörst du zu denen, die in den letzten Wochen hier gesagt haben, ich möchte ganz neu anfangen mit Gott. Ich möchte einfach nur mal meinen Glauben neu buchstabieren. Dann nimm das als so ein Bild. Jesus hat mal gesagt, Glaube ist wie so ein Senfkorn, das man einpflanzt und dann wächst das wie ein großer Baum. Vielleicht ist es aber auch so ein Gedanke, dass du sagst, ich möchte in meinem Leben mehr aus dieser Realität der Schöpfung leben. Ich möchte wieder mein Leben neu unter die Herrschaft des Schöpfers stellen. Oder dass du sagst, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen und mehr Ehrfurcht bekommen vor der Schöpfung, die Gott uns gegeben hat. Oder dass du sagst, ich möchte den Himmel mehr hineinlassen in die irdischen Gefilde meines Alltags. Jesus sagt, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Hat er auch die Macht in deinem Leben? Ich weiß nicht, was das für dich heute bedeutet, aber du kannst ja dieses Samenkorn mit nach Hause nehmen und dann bei dir zu Hause einpflanzen und hoffentlich vielleicht beobachten, wie es wächst in den nächsten Wochen. Während unserer Predigtreihe, wie daraus etwas wird, eine Pflanze. Und vielleicht überlegen, ist das so auch in deinem Leben? Es ist so, dass die Realität Gottes Raum gewinnt und wächst, dass sich da etwas entwickelt, dass etwas Neues passiert, eine neue Schöpfung. Paulus sagt, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist das wie eine ganz neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden. Vielleicht kannst du schon in diesem Gottesdienst anfangen, einfach dafür beten, nicht für dieses Samenkorn, das wächst, glaube ich, auch so, sondern für das, was Gott dir in dein Herz gelegt hat. Ein Samenkorn, ein Wort, einen Gedanken, einen Aufruf, eine Einladung. Und bring das jetzt einfach in der Gebetszeit vor Gott und bitte Gott, dass er daraus etwas wachsen lässt. Dass du wirklich als Gottes Schöpfung zum Wachsen und zum Blühen kommst und dass sein Wort in dir Wurzeln schlägt und daraus ein großer Baum entsteht. Lass uns beten. Herr, wir stehen voll Ehrfurcht vor dir als dem Schöpfer dieser Welt. Wir staunen über alles, was du gemacht hast, um uns herum in dieser Welt, für alle Schönheit, Buntheit und Größe. Herr, manchmal ist das so selbstverständlich geworden für uns und doch auch so fremd. Und ich bete darum, dass du diese Einsicht wieder ganz neu in unserem Herzen wachsen lässt, dass du der Schöpfer bist und wir deine Geschöpfe, dass du diese Welt gemacht hast und jeden von uns. Und dass du in uns Neues wachsen lassen willst. Du bist der Herr der ganzen Schöpfung. Du kannst in uns neues Leben wachsen lassen. Du kannst deine Worte in uns Wurzeln schlagen lassen und in unserem Leben Frucht bringen lassen. Wir halten dir das hin. Bitten dich, dass du in deinen Himmel hineinkommt, in unser irdisches Leben. Und dass unser irdisches Leben hineinwächst in deinen Himmel. Amen.